Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wir haben die Wahl in 14 Tagen, hoffentlich in Wien bei den Wahlen. Ich habe euch mal einen Auszug mitgebracht, das, was die Emma 62 zum Thema Wahlen schreibt und was auch hier gilt in dieser Stadt. Da heißt es, den Gemeinderat und die Bezirksvertretung dürfen alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen, die bis zum 11. Oktober 1999 geboren wurden und ihren Hauptwohnsitz am Stichtag der Wahl, dem 4. August 2015, in Wien begründet haben. Nicht österreichische EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die bis zum 11. Oktober 1999 geboren wurden und ihren Hauptwohnsitz spätestens am 4. August 2015 in Wien begründet haben, dürfen ihre Stimme bei der Bezirksvertretungswahl abgeben. Immerhin, Wahl auf verschiedenen Ebenen. Abgesehen davon ist das doch eine ganze Menge, dass viele auch, die in dieser Stadt leben und ihre Steuern zahlen und auch zum Wohlstand der Stadt beitragen, nicht wählen dürfen. Die gibt es ja auch, die also da nicht erfasst sind. Aber der Countdown läuft. In 14 Tagen ist die Wahl in Wien. Ich möchte mal fragen, wer von uns hier darf eigentlich wählen, entweder auf Stadtebene oder Bezirksebene? Ganze Menge, ja. Gibt es auch Leute, die hier nicht wählen dürfen? Entweder wohnen die nicht in Wien oder haben einen anderen Aufenthaltstitel hier. Ich glaube, ob wir hier wählen dürfen oder nicht, die Wahl am 11. Oktober wird wichtig sein für die Zukunft der Menschen in dieser Stadt und auch für diese Stadt. Das heißt, von unseren Stimmen hängt es ab, wie wir selbst in dieser Stadt und im Umfeld leben werden. Und betroffen sind alle von unserer Wahlentscheidung, die Wahlberechtigten oder auch die, die nicht wahlberechtigt sind. Aber wen sollen wir denn nun wählen? Eine Wahlempfehlung werde ich sicher nicht abgeben, obwohl es mir ein Anliegen ist, zu wählen. Ich habe zum Beispiel meine Wahlkarte beantragt. Ich werde also am Wahltag selbst ja im Ausland sein, aber mir ist es wichtig, meine Stimme abzugeben, obwohl mir das extrem schwer fällt. Ich habe mir die Parteiprogramme angeschaut, ich habe auch mit Menschen, die politisch aktiv sind, die auch zur Kandidatur stehen, gesprochen. Es fällt mir unheimlich schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber ich werde eine Entscheidung treffen und wählen. Schauen wir mal weiter. Wir haben die Wahl. Dass wir eine Wahl haben, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mich in dieser Welt so umschaue, auch teilweise in einzelnen Ländern Europas, dort gibt es keine freien Wahlen. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo man nicht frei wählen darf. In den letzten Diktaturen zum Beispiel. Es gibt auch Wahlen oder Länder, in denen man gerne wählen möchte, es aber nicht kann, weil die Infrastruktur nicht da ist, durch Bürgerkrieg zum Beispiel. Oder weil einzelne Regionen politisch anders besetzt werden. Und dass es das Wahlrecht in Österreich gibt, ist schon etwas Besonderes. Es ist ja auch nicht so lange her, dass es möglich ist, dass Menschen in diesem Umfang auch wählen dürfen. Wir haben die Wahl und gehen wählen. Nicht als Pflicht, sondern als Tugend, könnte man sagen. Denn ein demokratischer Staat und auch eine demokratische Stadt braucht ja die Bereitschaft ihrer Bewohner, sich politisch zu informieren. Das heißt, ich kann im Endeffekt nur dann sinnvoll wählen, wenn ich weiß, wen ich wähle und was ich wähle, was dahinter steht. Es gehört dazu, dass man sich als Mensch in einer Gesellschaft auch politisch informiert. Und es ist ein politisches Recht, an Wahlen teilzunehmen und zu wählen. Wir haben das Recht und das können wir nutzen. Und wir haben auch ein Recht, uns an der politischen Willensbildung zu engagieren. Alleine, dass es Parteien gibt, die etwas zum Ausdruck bringen, ein Programm haben, und versuchen, ihre Arbeit möglichst gut zu machen. Dass es Verbände gibt, die Interessen vertreten. Dass es Bürgerinitiativen gibt oder auch, dass Demonstrationen in diesem Land erlaubt sind, ist schon etwas Großartiges. Was in demokratischen Gesellschaften inzwischen selbstverständlich ist, war in biblischer Zeit eher exotisch. Wie sind dort Menschen an die Macht gekommen? Entweder hat das Volk sie gefordert, dass es diese Menschen gibt und ein Prophet wie Samuel zum Beispiel wurde beauftragt, einen König im Auftrag Gottes einzusetzen und dann entstanden Dynastien, dann kam die nächste Generation an Königen, also gewählt wurde dort nicht viel, Macht wurde vererbt oder in Bürgerkriegen ergriffen. Die Bürger, die Menschen eines Landes wurden selten beteiligt. Umso bemerkenswerter ist es, dass es eine Geschichte in der Bibel gibt, die von einer Wahl spricht, und zwar im Alten Testament, die sogenannte Jotam-Fabel, zu finden im Richterbuch, in Richter 9, 8 bis 15. Richter 9, 8 bis 15. Und das Ganze hat eine Vorgeschichte. Abimelech strebte das Königtum an in Israel. Und er hat es geschafft und veranlasst, alle 70 Söhne Jerubbaals, das heißt 70 seiner Geschwister, zu ermorden. Ein einziger dieser Geschwister, Jotam, überlebt. Und Jotam riskiert sein Leben, indem er seine Stimme gegen dieses Unrecht erhebt. Und er redet in einem Gleichnis, in dem ein Ölbaum, ein Feigenbaum, ein Weinstock und ein Dornbusch vorkommen. Alles Dinge, mit denen seine Zuhörer vertraut sind. Und das ist diese Jotam-Fabel. Richter 9, Vers 8 bis 15. Jotam, der einzige Überlebende dieser Geschwister, die alle ermordet wurden durch den Abimelech, erzählt dieses Gleichnis. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum: Sei du unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen, ihnen Schatten zu spenden? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm, du sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit hergeben und meine gute Frucht lassen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm, sei du unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen und die Bäume beschirmen? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm, sei du unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist das wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt, bergt euch unter meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Das ist die sogenannte Jotam-Fabel aus Richter 9. Die Geschichte geht dann weiter. Jerubbaal wird tatsächlich König und Herrscher, führt aber das ganze Land in einen riesigen Bürgerkrieg mit Tausenden von Toten. Da geht Feuer über den Libanon und verzehrt das Land. Schauen wir uns die Geschichten mal näher an, diese Fabel. Die drei Kandidaten stehen zur Wahl. Da ist der Ölbaum, der gepriesen wird für seine Eigenschaft der Fettigkeit, gutes Olivenöl zum Essen und für die Beleuchtung, zum Feuermachen, großartig, köstlich. Gepriesen durch Menschen und Götter. Sehr schön, dass es auch so formuliert wird. Also in umfassender Weise etwas ganz Großartiges. Und dann der Feigenbaum, gepriesen für seine Süßigkeit. Ich denke, die Zeit der Feigen ist ja jetzt auch wieder da. Im Naschmarkt kann man die kosten. Und manche haben die auch konserviert und kandiert jetzt in dieser Zeit. Eine gute Frucht, heißt es. Und den Weinstock, Most. Ist doch köstlich, was an Wein, an Most jetzt in diesen Tagen auch erzeugt wird. Wir kennen einen Winzer persönlich, der ist fleißig am Ernten im Burgenland. Und der wird eine super Ernte einfahren, von der Qualität des Weines her. Beim Weinstock heißt es, dieser Most erfreut Götter und Menschen. Das ist doch köstlich. Drei begabte, gut ausgerüstete Pflanzen in diesem Gleichnis. Drei begabte, gut ausgerüstete, fähige Politiker, die alle Vorzüge mit sich bringen, anderen Gutes zu tun. Und neben diesen ganzen Früchten haben die ja auch noch ihre Blätter. Und zwar beschirmen diese Blätter. Das wird also immer wieder auch im Text betont. Das heißt, die sind fürsorglich, beschützend, dienend. Da kann man sich wohl und sicher fühlen bei denen. Ich habe also Respekt vor Menschen, die sich politisch engagieren, die sich mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Potenzial in der Politik einsetzen, egal für welche Partei. Das finde ich stark. Denn es fällt ja leichter zu meckern über die Politiker, die das da machen, als Selbstverantwortung zu übernehmen. Respekt. Unter einer solchen Regierung dieser drei Pflanzen hier zum Beispiel, wenn es einer von deren wäre und ein Mensch wäre, da finden Menschen Schutz und Sicherheit, Wohlstand, Zufriedenheit, haben Nähe zueinander und genug Raum im Schatten, da wird gefeiert und genossen. Das ist wahre Lebensqualität unter solch einer Regierung. Das Problem ist aber, keiner dieser potenziellen Kandidaten ist bereit, sich politisch zu engagieren und sich fürs Allgemeinwohl einzusetzen. Sie bleiben lieber bei sich und halten sich raus. Also nochmals Respekt vor jedem, der sich politisch engagiert. Gleichzeitig gehören ja zu den potenziellen Kandidaten auch potenzielle Wählerinnen und Wähler. Das heißt, schauen wir mal weiter. Wir haben die Wahl. Sind wir bereit, politische Verantwortung auch zu übernehmen, indem wir unser Kreuz machen, indem wir uns aufmachen oder die Wahlkarte beantragen? Denn politische Abstinenz ist ein Laster. Das heißt, wer weiß wählt oder nicht stimmt und sich nicht entscheidet, sorgt dafür, dass andere die Stimmen bekommen. Und braucht sich dann nicht zu beschweren und nicht zu wundern, wenn über ihn regiert wird. So schwer es ist, sein Kreuz zu machen, weiß wählen oder die Stimme ungültig machen, hilft nichts. Politische Abstinenz ist ein Laster. Weil es alle betrifft, die potenziellen Kandidaten und auch die Menschen in dieser Stadt. In der Wahl lebt man natürlich auch in der Spannung zwischen kurzfristigen Interessen. Also was hilft mir im Moment? Was dient meinen Interessen? Wem gebe ich jetzt meine Stimme? Aber die Frage ist, denke ich auch weiter. Wie wirkt sich das auf die nächste Generation aus und auch auf die Entwicklung in unserer Stadt, auf die Menschen, die hier bereits leben oder in Zukunft leben werden? Entscheidend. Die Bäume, fällt mir auf, behalten ja alles für sich. Sie wollen nichts teilen. Das heißt, sie haben kurzfristige Interessen. Die nachfolgende Generation leidet aber unter diesen Interessen, weil die Bäume nicht weiterdenken. Aber wir haben ja die Wahl, uns politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Und ich glaube, dass ein gesellschaftliches Engagement, also jemand, der mitgestaltet in dieser Gesellschaft, in welcher Form auch immer, ob es durch Wahlen oder andere Willensäußerungen ist, dass der Nächstenliebe praktiziert. Weil der nicht mal ein Interesse hat, dass es den Menschen in dieser Stadt, in diesem Land gut geht. Und dass diese Stadt und die Menschen hier eine Zukunft haben. Das ist ein Einsatz für Mitbürger, gemeinsam zum Wohl aller. Dramatisch ist aber, bei diesen drei Bäumen, keiner ist bereit, Kandidat zu sein. Keiner ist bereit, obwohl er es könnte, politische Verantwortung zu übernehmen und das Gemeinwohl zu gestalten. Und dann gibt es einen neuen Baum. Schauen wir mal weiter. Der Favorit in der Not ist dann der Dornbusch. Interessant, wie der Dornbusch bis dahin agiert hat. Er war so in der Beobachterrolle. Er hielt sich zurück, vielleicht sogar in Opposition, schaute fußfrei zu, was die Bäume da so machen. Dieser Dornbusch hat keine Verantwortung bis dahin. Er übernimmt keine Verantwortung. Und der Dornbusch in biblischer Zeit, bis heute auch, ist ein unedler Baum, ein Strauch, ein Busch. Nichts von Fettigkeit, Süßigkeit und Most. Nicht von Göttern und Menschen gepriesen, sondern eher gemieden. Keine gute Frucht. Ich weiß nicht, welche guten Früchte ein Dornbusch bringen kann, auch wenn ich diese Büsche schon gesehen habe. Dieser Dornbusch hat nichts zu geben, hat aber auch nichts zu verlieren. Er nimmt sich aber wichtig. Und drängt sich hier regelrecht auf und stellt auch seine Bedingungen. Und er spielt auch seine Macht rücksichtslos aus. Denn er gibt Schutz nur für die, die sich ihm bedingungslos unterwerfen. Schutz in seinem kleinen Schatten, wenn es den überhaupt gibt, gibt es nur für bestimmte Menschen. Dieser Dornbusch und Menschen, die so politisch agieren, geben sich volksnah. Immerhin ist es der Einzige, der Versprechungen macht und den Dialog auch mit den anderen Bäumen sucht. Die anderen denken nur an sich und blocken ab. Der redet wenigstens mit denen und sagt, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben, so kommt, nehmt Zuflucht unter meinem Schatten, kommt zu mir. Für euch ist Raum. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanon verzehren. Er gibt sich volksnah und er spricht sie direkt an. Er macht sogar Angebote und Versprechungen, droht aber auch mit Konsequenzen. Der ganz offensichtlich, manche unterschwellig. Aber mir fällt auf, er ist wenigstens im Dialog mit den Menschen. Und daher bietet sich das fast an, ihn zu wählen. Schauen wir mal weiter. Ich denke, dass die Menschen damals wie heute den Wunsch haben, beschirmt zu werden. In unsicheren Zeiten, wo nicht klar ist, die Rente ist sicher, hat Norbert Blüm in Deutschland mal gesagt. Wenn ich meinen Rentenauszug bekomme, sehe ich, dass das nicht stimmt. In Zeiten, wo es Verwerfungen und Völkerwanderungen gibt, wo der Sozialneid wächst, wo Angst vor den Fremden da ist, wo ein Verteilungskampf droht, wo Menschen mit Bürgerkriegserfahrungen und traumatisiert hierher kommen, da wünscht man sich doch etwas, beschirmt zu werden und seinen sicheren Hafen zu haben. Denn darauf kommt es ja an in einer Gesellschaft, beschirmt zu werden, damit es der Gesellschaft und mir selbst gut geht. Ich frage mich nur, können Dornen beschirmen? Können sie das? Denn der Dornbusch verspricht ja etwas, was er niemals halten kann. Dornen bieten keine Zuflucht. Dornen geben auch keinen Schatten. Und trotzdem verspricht er viel. Und ich glaube, der Dornbusch lügt. Das ist eine Propagandalüge, die der Dornbusch da ausspricht. Kommt zu mir, nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Klammer auf, ich mein's gut mit euch, aber auch nur mit euch, wenn ihr zu mir kommt. Und dann diese Drohung, wenn aber nicht, soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanon verzehren. Das heißt, ich werde mich gegen die stellen, die mich nicht wählen. Damals hatte Abimelech das gemacht und einen Riesenbürgerkrieg angezettelt. Wer da weiterliest in Römer 9, in Richter 9, findet viele Details dazu. Dieser Dornbusch verspricht mehr, als er halten kann. Aber sein Versprechen klingt ja einladend. Kommt. Unter dem Schatten der Dornen gibt es Platz. Für wenige zwar, aber die anderen werden ja brutal draußen gehalten. Diesen Dornbusch nähert sich so schnell keiner. Die werden ausgegrenzt. Der Dornbusch polarisiert. Wenige finden Platz im Schatten seiner Dornen. Die meisten werden abgewehrt und verletzt. Und der Dornbusch arbeitet mit Angst. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was heute immer noch funktioniert und sich immer bewährt hat in der Politik zum Bösen. Der Dornbusch schürt Angst. Er fordert bedingungslose Gefolgschaft in der Wahl und auch nach der Wahl. Und mit der Angst und den Drohungen lässt sich zu allen Zeiten Wahlkampf machen, weil man immer die Angst vor dem anderen schüren kann. Der Dornbusch ist, um es mal direkt zu sagen, böse. Doch will man das sehen? Ist es nicht verlockend zu sagen, da finde ich Zuflucht unter dem Schatten? Dort, wenn ich ihn wähle? Und ist es nicht gut, wenn andere abgeschreckt werden durch diesen Dornbusch? Noch einmal, eine Politik, die wie der Dornbusch agiert, ist unedel und hat nichts zu geben und auch nichts zu verlieren. Die nimmt sich wichtig und spielt ihre Macht rücksichtslos aus. Und ein Schutz im Schatten einer solchen politischen Partei oder Gruppierung eines Politikers gibt es nur für die, die sich bedingungslos unterwerfen. Und diese Unterwerfung geschieht in dem Moment, wo ich meine Stimme abgebe und mich für eine Wahl entscheide. Ich glaube, es braucht eine andere politische Kultur und es gibt sie auch in diesem Land, auch im Wien von heute. Ich möchte euch da mal hineinnehmen. Ich denke, es gibt und braucht ein Berufsethos von Politikern, dass es Menschen gibt, die Achtung haben vor der Verfassung und den Gesetzen. Zum Berufsethos gehört es auch, Gerechtigkeit gegenüber jedem zu üben. Und die gleiche Würde der Mitbürger zu respektieren. Die Menschen einer Stadt, die eine gleiche Würde haben. Eine Kultur, in der die Menschen Schutz finden, Respekt, die in einer Nähe zueinander leben können, die eine Würde haben, die im sozialen Miteinander dieses Leben in dieser Stadt gestalten und auch sich für den sozialen Frieden einsetzen. Denn der soziale Friede, wenn der gestört wird, zerstört es eine Gesellschaft. Die Geschichte, die der Jotam da aufreißt und was dann weitergeht, da kann man das gut nachlesen. Ich glaube, es gehört in Wahlkampfzeiten und auch danach dazu, dass man Grundhaltungen achtet und beachtet. Zu diesen Grundhaltungen zählt zum Beispiel, dass man den politischen Gegner achtet und nicht verachtet. Dazu gehört es auch, nach Gerechtigkeit zu streben. Die Schwachen und Benachteiligten zu achten in einer Stadt. Auch das rechte Maß zu halten im politischen Streit. Wie viel wird gelogen im Sinne der Propaganda? Es gehört auch dazu, kompromissbereit und kompromissfähig zu sein. Ich habe hohen Respekt davor, wenn Politiker verschiedenster Parteien zusammenarbeiten für das Wohl eines Landes und das Wohl einer Stadt. Das muss man können und auch wagen. Auch mit Folgen, siehe Steiermark, da hat man das ja probiert, zusammenzuarbeiten, auch in Gegensätzen, bloß das wurde nicht immer gutiert. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die in einer guten Koalition für das Wohl einer Stadt, einer Gesellschaft arbeiten können, weil sie kompromissbereit und kompromissfähig sind. Dazu gehört auch Wahrheit und Ehrlichkeit, Klugheit und Tapferkeit, wichtige Grundhaltungen. Ich komme zum Schluss. Schauen wir uns mal die letzte Folie an. Auch Christen sind politische Menschen. Ob wir wählen dürfen oder nicht, ob wir wählen oder nicht wählen, was immer wir tun und lassen, hat Einfluss auf das Miteinander erstmal der Menschen dieser Stadt und auch auf das Miteinander dieser Gemeinde. Das ist mir nämlich aufgefallen. Wenn wir wählen, welche Auswirkung hat eigentlich mein Entschluss und meine Entscheidung nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf die Geschwister hier in der Moga? Wie werde ich mit meiner Entscheidung den Geschwistern dieser Gemeinde begegnen in Zukunft? Wie werde ich sie sehen, wenn ich meine Stimme abgegeben habe? Wie werde ich die Jungen und die Alten sehen? Die Reichen und die Armen, die Männer und die Frauen, die Inländer und die Ausländer? Das finde ich schon entscheidend. Denn das, was ich mitentscheide in der Wahl, wirkt sich auch das Miteinander hier aus. Vielleicht nicht so offensichtlich. Kann ich zum Beispiel, nachdem ich mein Kreuz gemacht habe, jemandem in die Augen schauen? Geht das? Die Evangelische Allianz hier in Wien hat sämtliche Parteien, die in Wien kandidieren, um Stellungnahmen gebeten zu folgenden Punkten. Flüchtlinge und Migration, Religionsunterricht und konfessionelle Schulen, Religionsfreiheit und Mission, Ehe und Familie, Gender, Lebensschutz und Senkung der Abtreibungszahlen, Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Israel und Antisemitismus. Das ist natürlich nur eine kleine, sehr enge Auswahl, was man fragen kann aus christlicher Perspektive. Schaut mal nach, man kann ja im Internet das nachlesen, wer Stellung nimmt und wer nicht und wer auf diese Punkte eingeht und wer ein allgemeines Parteiprogramm postet. Das kann man nachlesen bis zur Wahl. www.eawien.at. Ich habe nachgeschaut bis gestern Abend. Viele haben sich geäußert, manche sehr klar und auch auf die Punkte eingehend, einzelne sehr unverbindlich. Manche haben bis jetzt noch keine Stellungnahme abgegeben. Vielleicht muss man sie auch nicht dazu zwingen, aber es ist interessant, das mal zu sehen. Zum Schluss denke ich, es lohnt sich immer als Christen auch im Blick auf die Bibel und die Jotam-Fabel, sich das anzuschauen mit der Wahl. Mal zu schauen, wer bemüht sich eigentlich darum, die zu beschirmen, die nicht den Schirm in der Hand haben, sondern die auch schwach sind oder auch nicht wahlberechtigt sind. Wer bemüht sich darum, zum Wohl aller in einer Gesellschaft einzutreten und nicht nur sein Klientel zu bedienen. Die Versuchung ist natürlich groß bei jeder Partei. Dafür ist sie ja Partei. Wer bemüht sich darum, einen Schatten zu spenden, der nicht ausgrenzt, sondern beschirmt? Ich glaube, da sollten wir nochmal nachschauen. Wenn ihr nachher den Gemeindebrief mitnehmt, den neuen, der Leitartikel ist genau zu diesem Thema nochmal zum Nachlesen. Auch Richter 9 steht da im Mittelpunkt. Ich wünsche mir, dass es gelingt, in Wien eine Regierung zu haben und zu wählen, die uns gut tut, die Menschen zusammenhält und zusammenführt, die bei allen Herausforderungen unserer Gesellschaft, in all den Spannungen, in all den Problemen auch, die die Stadt hat, nicht vergisst, dass wir in einem Wohlstand und in einer Demokratie leben und dass wir miteinander bemüht sind, die Stadt hier zu gestalten. Als Christen haben wir darüber hinaus noch mehr. Wir leben nicht nur in dieser Welt, sondern wir haben auch das Reich Gottes im Blick. Ich denke, dass das auch wichtig ist, das im Blick zu haben. Dass manches, was uns hier nicht befriedigt und Mühe macht, dass es vorläufig ist. Dass Gott größer ist. Und dass Gott im Endeffekt auch der Herr dieser Stadt ist. Und wenn wir im Gespräch mit Gott auch sind und wählen gehen, uns da auch beschenken lassen und auch wissen, egal wie die Wahl ausgeht, dass wir einen Herrn haben, der größer ist als alle weltlichen Herren. Ich glaube, damit können wir gut leben und damit können wir auch in dieser Gemeinde, in dieser Vielfalt auch das Leben gestalten. Dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.